Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend, dies sind unsere Themen. Wer in Russland am Sonntag die Präsidentschaftswahl gewinnt, steht fest. Wir fragen, wie sich die Kulturlandschaft des Landes weiter verändert. Trauer ist das Ding mit Federn. Christopher Rüping inszeniert in Bochum ein Erfolgsbuch des englischen Autors Max Porter. Der kostbare Reliquienschatz des Prager Veitsdoms trifft in Dresden auf moderne Kunst. Water Pressure. In Hamburg werden zukunftsweisende Projekte für die globale Wasserwirtschaft gezeigt. Und dies noch, in Frankreich machen rechtsextreme Stimmung gegen eine junge Sängerin, die in Mali geboren wurde und in der Pariser Vorstadt aufwuchs. Ganz einfach, weil das Gerücht umgeht, sie könnte bei der Eröffnung der Olympischen Spiele singen. In Russland wird nicht mehr an einem Tag gewählt, sondern an dreien, womit Manipulationen Vorschub geleistet wird. Aber die fanden ja auch schon im Vorfeld statt. Es war klar, dass Konkurrenten wie Boris Nadeschdin von der Wahl ausgeschlossen würden. Trotzdem haben Russen und Russinnen sich getraut, seine Kandidatur mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. Formell gibt es nun drei Gegenkandidaten. Es sind Politiker, die genau wissen, dass sie chancenlos sind. Am Abend wurde gemeldet, dass es in verschiedenen Regionen Brand- und Farbanschläge auf Wahllokale gegeben habe. In St. Petersburg wurde eine Studentin festgenommen, in Moskau eine ältere Frau, die eine Wahlkabine angezündet hatte. Was die diktatorisch organisierte Präsidentenwahl für die Kulturwelt in Russland bedeutet, darüber möchte ich mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann sprechen. Guten Abend.
Guten Abend.
Berlin, Paris und London sind Städte, in denen sich Intellektuelle, die sich in Russland nicht mehr frei äußern und bewegen können, vorübergehend oder auch für längere Zeit aufhalten. Andere haben keine Möglichkeit, außer Landes zu gehen, oder sie wollen es auch nicht, weil sie ihren Platz halt in Russland nicht aufgeben möchten. Wie, Herr Kellermann, nehmen Sie derzeit Wladimir Putins Einfluss auf die Kulturlandschaft wahr?
Der Einfluss des Kreml ist schon enorm. Ich würde jetzt nicht sagen Wladimir Putins, ich glaube nicht, dass er da über alle einzelnen Maßnahmen informiert ist und die alle absegnet, aber es ist halt ein Trend, den er natürlich maßgeblich mit vorgibt und der dann umgesetzt wird. Ein Beispiel direkt von gestern: gab es Hausdurchsuchungen bei 30 Künstlerinnen und Künstlern praktisch im ganzen Land. Wegen eines Verfahrens gegen einen anderen Künstler, Piotr Versilov, der schon in der Ukraine ist seit 2022, dem wird jetzt Staatsverrat vorgeworfen, aber er ist ja nicht im Zugriff für die russischen Strafverfolgungsbehörden. Also eigentlich ein Verfahren, das keine praktischen Konsequenzen hat. Insofern denke ich mal, dass diese Hausdurchsuchungen bei diesen Künstlerinnen und Künstlern, die seine Bekannten sind, manche sagen, sie kennen ihn gar nicht, dass die doch der Einschüchterung schlicht und ergreifend der Kunstszene dienen, der weiteren Einschüchterung. Denn ich meine, der Kreml hat ja schon sehr viel unternommen, vor allem seit der Krieg begonnen hat gegen die Ukraine. Das heißt, der Großangriff 2022 reicht in alle Bereiche. Bibliotheken haben Bücher von Autorinnen und Autoren entfernt, die sich gegen den Krieg ausgesprochen haben. Schauspielerinnen sind aus Theaterensembles ausgeschlossen worden. Es gibt eine Liste mit Popmusikerinnen und Musikern und Bands, die nicht mehr auftreten dürfen. 50 hat Medusa gezählt, diese Internetseite, die im Exil arbeitet. Noch ein besonders schlagendes Beispiel aus meiner Sicht für den Einfluss des Kremls. Eine Ikone des Malers Andrei Rublev aus dem 15. Jahrhundert wurde aus der Tretjakow-Galerie, also diesem wichtigsten Museum oder Kunstmuseum in Moskau, entfernt und im vergangenen Jahr der russischen orthodoxen Kirche übergeben. Das soll tatsächlich eine persönliche Entscheidung von Putin gewesen sein. Und das, obwohl Restauratorinnen und Restauratoren dringend gewarnt haben, dass die Kirche nicht in der Lage ist, dieses Gemälde, diese Ikone entsprechend aufzubewahren. Sie ist also tatsächlich in Gefahr. Sie wird wahrscheinlich kaputt gehen, schlicht und ergreifend, durch diese Übergabe. Trotzdem wurde sie eben durchgesetzt, weil die russisch-orthodoxe Kirche sich hinter den Krieg gegen die Ukraine gestellt hat.
Ist denn überhaupt noch irgendeine Kritik an der Regierung möglich?
Also aus der Kunst kommt nicht mehr so viel. Es gab einzelne Aktionen, dass sich Künstlergruppen zum Beispiel vor Denkmälern positioniert haben, dort Schilder hochgehalten haben, also so einige Aktionen, einige Performances gab es, aber jetzt schon länger nicht mehr. Ich denke, diejenigen, die wirklich sich gegen den Krieg ausgesprochen haben, haben das Land inzwischen verlassen. Inzwischen wird aber jetzt eben auch der Druck auf diejenigen erhöht, die da geblieben sind und die sich nicht unbedingt explizit äußern, aber die eben Kunst machen, die dem Kreml unangenehm ist, die nicht so in das Bild passt, das der Kreml gerne hätte von der Gesellschaft. Und ein Beispiel, die Anklage gegen den Konzeptkünstler Wassily Slonov jetzt im Februar. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe eine verbotene kriminelle Jugendgang, ja, er habe ein Symbol dieser Gang benutzt bei einem Kunstwerk, stimmt auch, aber er hat es ja zitiert. Also, und dieser Slonov hat sich nicht explizit gegen Putin geäußert, aber er spielt eben mit bestimmten Symbolen des Gulag-Systems, hat auch den Personenkult um Putin auf die Schippe genommen. Also solche Leute werden auch mittlerweile verfolgt, kann man sagen. Auch eine Regisseurin, Evgenia Bierkowitsch, die hat ein Theaterstück inszeniert, das auch nicht dezidiert irgendwie politisch wäre. Aber es passt eben nicht in das Kreml-Narrativ insgesamt. Sie sitzt jetzt schon seit vielen Monaten, also in Haft, in Untersuchungshaft. Das heißt, der Kreml geht inzwischen auch gegen Künstler vor, die nicht unbedingt politisch sind, nach dem Motto, wer nicht für uns ist, explizit, der ist dann eben gegen uns neutral, gibt es nicht mehr.
Ja, und nun gibt es aber eben auch Kulturschaffende, die im Land bleiben und die Wladimir Putin offen unterstützen, schätze ich mal. Wer gehört dazu und was treibt diese Leute an?
Ja, das sind vor allem Popmusikerinnen und Musiker und auch Schauspieler, die Putin unterstützen, die sogar zu seinen Vertrauenspersonen in diesem Wahlprozess jetzt zählen. Diese Institution gibt es in Russland. Es sind, denke ich mal, vor allem Künstlerinnen und Künstler, die aufgrund ihrer Kunst nur in Russland Erfolg haben können. Sänger patriotischer Lieder zum Beispiel, Alia Gasmanov, oder ein Sänger, der sich Schaman nennt, der singt ja eine Art von neuen patriotischen Hymnen. Ich bin Russe und ich gehe bis zum Ende, heißt ein Lied, das also rauf und runter läuft in Russland und wo der Musikclip auch so eine Blut- und Bodenästhetik ausstrahlt. Zum Beispiel, er schlägt direkt Kapital aus dem Kriegskult, der in Russland mittlerweile existiert. Es gibt aber auch schon einige talentierte Künstler, die einfach davon überzeugt sind, dass Putin recht hat, dass sich Russland in einem existenziellen Kampf mit dem Westen befindet. Zum Beispiel Nikita Michalkov, Kinoregisseur, sehr erfolgreich, ja auch international. Die Sonne, die uns täuscht, so wurde der Film auf Deutsch genannt, 1994 Oscar-Preisträger, bester fremdsprachiger Film da, großer Preis der Jury in Cannes. Ganz stark auf der Seite Putins, hält Vorträge, in denen er also der Ukraine das Existenzrecht abspricht. Das gibt es also auch wirklich überzeugte Künstlerinnen und Künstler.
Wie meinen Sie, wird eine weitere Amtsperiode Putins das kulturelle Leben in Russland verändern?
Also ich glaube nicht, dass die Wahl eine echte Zäsur darstellt. Der Krieg stellt eine Zäsur dar. Seit er begonnen hat, hat sich alles nochmal sehr, sehr stark verschärft, die Repressionen. Und der Kriegsverlauf wird da auch prägend sein, denke ich mal. Also je länger der Krieg dauert, desto mehr wird Putin Einigkeit beschwören in der Gesellschaft. Das tut er jetzt schon immer stärker. Und dazu gehört dann eben auch zunehmend kultureller Konformismus. Stichwort, nur das für den Staat vermeintlich Nützliche wird propagiert. Wie bei Putin in seiner Rede zur Lage der Nation kürzlich. Kinderreiche Familien, patriotische Bildung, militärische Erziehung. Und das wird sich auch auf die Kunst auswirken. Da wird versucht, die Kunst immer stärker mit einzubeziehen.
3 Tage dauert die Präsidentschaftswahl in Russland. Am Sonntag wird dann verkündet, was die ganze Welt bereits weiß. 24 Jahre an der Macht reichen Wladimir Putin nicht. Er wird eine 5. Amtszeit antreten und sich für weitere 6 Jahre im Amt bestätigen lassen. Danke an Sie, Florian Kellermann, für die Schilderung der veränderten Kulturlandschaft in Russland.
Danke.
Was tue ich, wenn ein geliebter Mensch plötzlich stirbt? Wie gehe ich mit meinem Kummer um? Wie finde ich Halt? Diese Fragen stellen sich irgendwann jedem von uns. Der englische Autor Max Porter hat ein Buch darüber geschrieben und ihm den Titel Trauer ist das Ding mit Federn gegeben. Das Buch wurde schon einige Male für die Bühne bearbeitet. Heute Abend hatte eine neue Fassung am Bochumer Schauspielhaus Premiere. Inszeniert von Christopher Rüping, einem der derzeit meistgefragten Theaterregisseure. Wir hören einen Szenenausschnitt.
Ich schlug die Augen auf, aber es war immer noch dunkel. Alles war ein einziges Knistern und Rascheln. Federn? Ein starker Verwesungsgeruch strömte herein. Der süßlich modrige Muff, gerade nicht mehr genießbare Lebensmittel von Moos und Leder und Häfer.
Lang fast wie ein gellender Schrei, dieses Vogelkrähen. Stefan Keim kommt aus dem Theater. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Ich nehme an, Sie haben Max Porters Text Trauer ist das Ding mit Federn gelesen. Der Text hat ja etwas von einem langen Gedicht, einem Essay, einem Roman. Vielleicht ist er auch ein getarntes Theaterstück. Was meinen Sie?
Es ist wirklich so etwas. Als ich da jetzt heute nochmal reingeschaut habe, habe ich mir gedacht, ich habe schon Theaterstücke gesehen, die weniger nach der Bühne verlangen als dieses Buch, weil es so eine Sammlung eigentlich auch von Monologen ist. Die Kinder sprechen mit einer Stimme, der Vater, dann gibt es Dialoge, dann gibt es auch durchaus unterschiedliche andere, sehr poetisch konzentrierte Texte, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, aber wirklich ein Text, wo ich mir sofort dachte, ja, der gehört auf die Bühne.
Die Krähe erscheint als eine Art Trauertherapeut, was einen ja auch ein bisschen in die Welt der Fabeln führt. Wie erscheint der Vogel auf der Bühne?
Ach, es sieht zunächst einmal auf der Bühne so ganz unspektakulär aus. Da ist ein Stuhl, eine Leinwand, eine Videokamera und man sieht am Anfang den Schauspieler Risto Kuba, den wir gerade gehört haben. Der kommt übrigens aus Estland. Der hat immer diesen etwas seltsamen Singsang. Ihm scheint die Sprache immer etwas schwer im Mund zu liegen oder fremd auch zu sein. Das hat aber hier wirklich eine hochinteressante Geschichte und passt einfach zu dieser Rolle. Also wir sehen erst einmal so eine ganz intensive, intime Szenerie. Und dann geht hinten der Bühnenhintergrund hoch. Und das ist der Moment, den wir gerade gehört haben, wo Anna Drexler als unfassbar irre Krähe hereinkommt. Und diese Familie, die so fest ist in ihrer Trauer, die gar nicht mehr weiß, wie sie ins Leben zurückfinden soll. Die sehr junge Mutter ist auch gestorben. Ein Haushaltsunfall, einfach auf den Kopf gefallen und weg ist sie. Also wirklich so ganz schrecklich, wo man sich denkt, das darf doch eigentlich überhaupt nicht sein. Und die Krähe, die macht dann wirklich die unterschiedlichsten verrückten Sachen. Zum Beispiel ist sie eine Musikerin. Achtung, hier kommt Krähe.
Go!
Das war akute traumainduzierte Funktionsstörung.
Ja, was denn auch sonst. Und das Irre ist, dass dieser Abend dann immer wieder sich, und das ist typisch für Christopher Rüpping und das Tolle an diesem Regisseur, so in völlig unterschiedliche Ecken begibt. Plötzlich ist eine Action-Szene, da geht es darum, dass der Vater überhaupt nicht irgendwie zu anderen Frauen irgendwie sich mal wieder öffnen kann. Also muss die Erinnerung an seine Frau zerhackt werden, wie es die Krähe tut. Und dann gibt es da einen Frauenzweikampf, einen Girlfight zwischen Anna Drexler und Anne Riedmeier. Da spritzt das Blut. Da hat eigentlich die eine schon verloren. Da steht sie wieder auf. Dann rennen beide von der Bühne. Dann sieht man einen Film, wie sie im Bochumer Schauspielhaus Büros verwüsten, auf das Dach gehen, sich Torten ins Gesicht schmeißen, wieder parallel, während der Film noch läuft, auf die Bühne kommen, fechten, sich zerhacken und zermatschen. Und man sitzt da im Publikum und denkt sich, mein Gott, so etwas Krasses und Ekstatisches habe ich lange nicht mehr gesehen. Aber toll, dass es das wieder gibt, dass es auf der Bühne auch mal wieder dreckig ist.
Eine der Inspirationsquellen für das Buch war der Band Crow von Ted Hughes, ein Gedichtband von 1970. Es stecken ja auch sonst ein paar literaturhistorische Verweise im Text. Wie nah bleibt Christopher Rüppings Inszenierung eigentlich an der Vorlage?
Ja, sehr nah, und dann bewegt er sich wieder ganz weit weg. So etwas wie dieser Kampf, da kommt man nicht drauf, wenn man das Buch liest. Das ist wirklich seine Fantasie. Aber er führt es dann immer wieder auch zu diesen Texten zurück. Und auch diese Ted Hughes-Geschichte ist ja eingeschrieben in das Buch. Und also er schafft es immer wieder auch sich zurückzunehmen, wieder auch zu Feinheiten, auch zu literarischen Feinheiten zu kommen. Also das Bochumer Ensemble schafft das wirklich hinreißend, das wieder immer wieder hinzukriegen. Und das Schlussbild ist ein Traum. Da fliegen haufenweise Krähenfedern durch den Raum. Und eigentlich hat die Krähe, wenn die Familie wieder den Weg ins Leben gefunden hat, ja ihren Zweck erfüllt. Aber dann steht da diese wunderbare Anna Drexler und will einfach nicht weg. Sie fühlt sich als Teil der Familie, die Krähe. Sie will nicht einfach jetzt, als du hast deine Schuldigkeit getan, Krähe, du kannst gehen, behandelt werden. Muss dann aber doch, steht aber, wenn dann am Schluss die Federn fliegen, wieder im Hintergrund. Das ist auch so berührend, bei diesem ganzen wilden Zeug auch immer wieder eine ganz große Emotionalität in dieser Aufführung.
Das Schauspielhaus Bochum hat ja bei der Ankündigung des Stücks auf der eigenen Webseite die Latte ziemlich hochgelegt. Zungenkuss soll die Aufführung sein, Showdown und Federsturm, das auf jeden Fall, haben wir eben gehört. Und immer wieder und vor allem auch eine Feier der Liebe. Hält denn der Abend, was die Worte versprechen insgesamt?
Ja, das tut er wirklich, weil er eben so krasse und ungewöhnliche Bilder findet, einen immer wieder überrascht für ein Thema, wie Sie es am Anfang ja richtig gesagt haben, damit haben wir alle irgendwann zu tun. Und es ist eine hochkünstlerische Aktion, gleichzeitig aber auch eine große Publikumsnähe, was sich schon darin äußert, dass Krähe auch immer wieder direkt ins Publikum guckt und zum Beispiel auch unter den Anwesenden im Parkett dann jemand sucht, der ein Partner oder eine Partnerin für diesen Vater sein kann. Hat übrigens lustigerweise heute bei der Premiere mich und meine Tochter getroffen.
Stefan Keim über die sehr gelungene Bochumer Premiere von Trauer ist das Ding mit Federn, inszeniert von Christopher Rüping. Vielen Dank.
Gerne.
Und die nächsten Aufführungen finden am 20. und 24. März statt. Erstmals wird der Reliquienschatz des Veitsdoms jetzt außerhalb von Prag gezeigt und Tschechiens Präsident Petr Pavel kam eigens nach Dresden, um die Ausstellung kostbarer Reliquien und wichtiger Bestandteile böhmischer Krönungszeremonien zu eröffnen. Kontrastiert wird der Domschatz mit den Arbeiten der zeitgenössischen Künstler Josef Kudelka, Edmund de Waal und Julian Rosefeld. Alexandra Gerlach berichtet über die am Wochenende öffnende Schau, Fragmente der Erinnerung.
Schon der Ausstellungsort ist ein Fragment. Der prachtvolle Lipsiusbau an der Brühlschen Terrasse zeigt bis heute seine Verwundungen aus der verheerenden Bombennacht von 1945. Die neu eingesetzten Mauerstücke stehen unverputzt neben opulent verzierten Supraporten in der hellen gewölbten Eingangshalle. Jiří Veit, der Kurator der Ausstellung Fragmente der Erinnerung, der Schatz des Prager Veitsdoms im Dialog mit Edmund de Waal, Josef Kudelka und Julian Rosefeld, hat mehrere Jahre gebraucht, um in Verhandlungen mit dem Metropolitankapitel und dem Erzbistum Prag diese Ausstellung möglich zu machen.
Wir zeigen hier in der Ausstellung 125 Objekte und das sind die ältesten Objekte der Schatzkammer, also heißt mittelalterliche und frühneuzeitliche. Wir haben hier den Kern des Schatzes von der gesamten Schatzkammer, ist eben in Dresden ausgestellt.
Edle und kunsthistorisch einzigartige Goldschmiedearbeiten sind zu bestaunen. Viele von ihnen sind üppig mit Edelsteinen besetzt. Festlich funkeln die fein ausgearbeiteten goldenen Büsten von Heiligen in den spiegelfreien Glasvitrinen vor dunklem Hintergrund. Es sind Skulpturen, elegante, aufwendig gearbeitete Dosen, Gefäße oder ebenso kunsthistorisch einzigartige, reich verzierte Aufbewahrungstafeln für hochverehrte Reliquien aus dem Heiligen Land vom Kreuz Jesu Christi. Es sind sowohl christliche als auch royale Reliquien, die von der göttlichen Offenbarung berichten. Zeugnisse des Glaubens und höchster Kunstfertigkeit. Sie werden in dieser Ausstellung mit anderen Zeugnissen der Geschichte in kunstvoller Form kontrastiert, sagt Kurator Jiří Veit.
Also wir versuchen hier die klassischen alten Objekte, Kunstwerke in einen gewissen Dialog mit den zeitgenössischen Positionen zu stellen.
Das ist ein spannendes Experiment, auch für Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden.
Was bedeutet das eigentlich, wenn man solche Gegenstände, also auch Reliquare und eben natürlich religiös aufgeladene Gegenstände im Kunstkontext ausstellt? Das kann man vielleicht gar nicht abschließend beantworten, aber erstmal werden sie anders sichtbar. Sie sind hier ausgeleuchtet, sie sind hier in Vitrinen präsentiert. Das ist natürlich eine ganz andere Form der Präsentation als in der Kirche selbst. Dann passiert aber natürlich auch etwas.
Die kostbaren Reliquien machen rund 70% des Prager Domschatzes aus dem Veitsdom aus. Sie gelten als eine der größten und bedeutsamsten Sammlungen von Belegstücken des Glaubens.
Jeder Mensch, jedes Ding, sogar jede Landschaft hat ein Gedächtnis. eine Geschichte. Unser Gedächtnis besteht aus verschiedenen Fragmenten und sie freizulegen und zu erzählen ist eine der wesentlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse des denkenden Menschen, des Homo sapiens.
Vis-à-vis der Ausstellungsempore im Lipsius-Bau sind großformatige Bilder des bekannten früheren Magnum-Fotografen Josef Kudelka zu sehen. Die Fotos aus seinem großen Projekt The Wall zeigen die Mauer, viel Beton und Stacheldraht zwischen Israel und dem Westjordanland vor etwa 10 Jahren. Sie haben angesichts des Massakers durch die Hamas am 7. Oktober in Israel eine bedrückende Aktualität.
Seine Serie Wall dokumentiert die Tragödie einer Region, in der Judentum und Christentum ihre Heimat haben und die auch auf die Traditionsbildung der dritten monotheistischen Weltregion des Islam eine maßgebliche Rolle spielt. Dabei zeigt Kudelka die aktuelle, scheinbar gefrorene Situation dieser historischen Landschaft und ihrer Bewohner, bevor sie durch den brutalen Überfall der Hamas auf jüdische Siedlungen in Israel ungeahnte Brisanz erhalten hat.
Der 86-jährige tschechisch-französische Fotograf Kudelka sieht sich in diesem Kontext weniger als Künstler, denn als Dokumentarist.
Because I was born, what they call, behind iron curtain.
Josef ist hinter dem eisernen Vorhang, also gewisse Jahre auch verbracht. Danach, 68, ist ausgewandert. Und er sagt also, dass er eigentlich jede Mauer hasst, weil Mauer trennt die Menschen an beiden Seiten.
Ausgrenzung und Vernichtung hat die Familie des jüdischen Künstlers Edmund de Waal einst in Deutschland erfahren. Seine Projektion auf die Fragmente der Erinnerung besteht aus verschiedenen Porzellaninstallationen. Die Ausstellung berühre ihn tief, sagt er und fügt hinzu.
I am drawn to the brokenness, the fragmentation of the world.
Ich fühle mich angezogen durch das Zerbrechliche der Welt, sowohl in meinen Büchern als in meiner Kunst. Eine Installation von de Waal zeigt kostbare bemalte Meißner Speiseteller aus der berühmten Sammlung der Dresdner Klemperer-Familie in hochbeinigen Vitrinen. Sie tragen noch die Schmauchspuren vom Dresdner Februar 1945. De Waal hat sie erworben und von einer japanischen Künstlerin überarbeiten lassen, ohne die Spuren der Zerstörung zu tilgen, damit sie weiterhin Geschichte erzählen können, wie er sagt. Sie können Geschichte nicht ausradieren, aber sie können zeigen, wo Geschichte passiert ist. Und so inspiriert diese herausragende Ausstellung prunkvoller Reliquien auch zu einer ernsthaften und nachdenklichen Einkehr. Es geht um die Frage, wie wir mit unseren Erinnerungen umgehen.
Alexandra Gerlach über den Schatz des Prager Veitsdoms im Dialog mit Arbeiten von Edmund de Waal, Josef Kudelka und Julian Rosefeld. Die Ausstellung Fragmente der Erinnerung bleibt bis zum 8. September in Dresden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Neugebauer für uns.
Im Londoner Auktionshaus Christie's sind seit heute öffentlich Liebesbriefe ausgestellt, die versteigert werden sollen. Gerichtet sind sie an Patti Boyd, der wir gleich mehrere große Liebeslieder der Musikgeschichte verdanken. Das ehemalige Model traf im London der 60er Jahre auf ihren zukünftigen Ehemann George Harrison von den Beatles und inspirierte ihn dazu, die Beatles-Ballade Something zu schreiben. Damit nicht genug, auch Eric Clapton verliebte sich in Patti und schrieb sein Lied Layla über sie, sein geheimer Spitzname für seine Muse. In einem Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk sagte Patti Boyd, es sei Zeit loszulassen, auch wenn Liebesbriefe für sie etwas ganz Besonderes seien.
Gives it another dimension.
Das gibt der Sprache eine andere Dimension, denn SMS und alles, was man tippt, das ist so flach, so eindimensional. Aber wenn man einen Brief schreibt, gibt man mehr von seiner Persönlichkeit preis.
Patti Boyd, die Muse von George Harrison und Eric Clapton. Im Prozess um einen tödlichen Vorfall bei Dreharbeiten will Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin erreichen, dass die Anklage gegen ihn abgewiesen wird. Seine Anwälte warfen der Staatsanwaltschaft in ihrem Antrag einen unfairen Umgang vor. Außerdem seien entlastende Beweise und Zeugen nicht berücksichtigt worden. Baldwin wird vorgeworfen, bei Dreharbeiten eine Kamerafrau mit einem Schuss aus einer Filmwaffe versehentlich getötet zu haben. Der Prozess gegen ihn soll im Juli beginnen. In der vergangenen Woche war die Waffenmeisterin der Produktion verurteilt worden. Das Strafmaß soll im April verkündet werden. Mit der Initiative #DemokratieWählenJetzt wollen der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Leipziger Buchmesse ein Zeichen für Demokratie, Freiheit und Vielfalt setzen. Dafür können sich Messebesucher mit dem #Motiv fotografieren und das Bild mit ihrem persönlichen Statement für Demokratie in sozialen Medien posten. Laut der Initiatoren soll mit der Aktion angesichts zunehmender Angriffe auf demokratische Grundwerte ein starkes Signal von der Buchmesse ausgesendet werden, auch im Hinblick auf die Europawahl und 3 Landtagswahlen. Kreidefelsen auf Rügen gilt als das bekannteste Bild des Malers Caspar David Friedrich. Heute ist im Jahr seines 250. Geburtstages in Lauterbach auf der Insel eine Skulptur von ihm aufgestellt worden. Dort sei ein für den Maler prägender Ort gewesen, sagte der Hamburger Bildhauer Thomas Jastram, der die lebensgroße Bronzefigur geschaffen hat. Caspar David Friedrich sei in Lauterbach per Segelboot gelandet und habe seine Wanderungen über die Insel gestartet. Eine weitere Friedrich-Figur von Jastram soll am 5. September, dem 250. Geburtstag Friedrichs, am Hochufer Arkona im Norden der Insel Rügen enthüllt werden.
Es gibt ein verbrieftes Menschenrecht auf trinkbares, sauberes Wasser und auf sanitäre Versorgung. Tatsächlich leiden etwa 40% der Weltbevölkerung an Wassermangel. Wegen des Klimawandels wiederum kommt es in anderen Regionen zu Überschwemmungen und somit auch zu Verschmutzung. In Zusammenarbeit mit Partnern in London hat das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe eine Ausstellung erarbeitet, die Lösungen für die Wasserprobleme weltweit anbietet. Näheres dazu erfahren wir jetzt von Tulga Bayerle. Sie leitet das Museum. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die in 5 Kapitel aufgeteilte Ausstellung beginnt mit Wassergeschichten und dem Stellenwert, den Wasser in verschiedenen Kulturen und Ökosystemen hat. Wobei ich mich frage, ob es als Lebenselement nicht doch überall die gleiche Wertigkeit und Wichtigkeit haben sollte.
Sollte es haben, hat es aber nicht. Die Kuratorin der Ausstellung, die wir eingeladen haben, weil sie eine Expertin ist, Jane Withers, sagt immer, seit wir, und das ist natürlich sozusagen zuerst in der nördlichen Erdhalbkugel, in den industrialisierten Ländern, den Wasserhahn erfunden haben, also seit wir Wasser in das Rohr gezwungen haben und aufdrehen und abdrehen nach Belieben, haben wir den Bezug zum Wasser verloren. Und die indigenen Völker oder First Nations haben sehr oft eine sehr unmittelbare und sehr spirituelle Beziehung zu Wasser, die wir schon lange nicht mehr haben, wo sie sich natürlich zum Beispiel in der Taufe oder anderen Dingen schon ausdrückt, aber nicht in der Form ist die Achtsamkeit nicht gegeben.
Schauen Sie in Ihrer Ausstellung auf die Erdteile und Regionen, in denen die globale Wasserkrise zurzeit besonders spürbar ist?
Also wir haben uns vorgenommen, als wir die Ausstellung entwickelt haben, dass wir versuchen, immer wieder in anderen Aspekten darauf zu achten, dass wir wirklich einen Blick auf alle möglichen Seiten werfen und jetzt nicht nur unsere Welt oder Nordhalbkugel betrachten. Und man muss sich auch bewusst sein, dass die Folgen des Klimawandels und damit auch die Folgen der Wasserknappheit letztlich vor allem die schwachen Mitglieder der Gesellschaft, aber auch der Welt, also auch die ärmeren Länder, sehr viel stärker trifft. Letztlich werden wir auch betroffen und sind es ja auch schon mit Überschwemmungen und Ähnlichem. Aber der globale Blick war uns wichtig.
Sie haben Gestaltungsideen aus den Bereichen Design, Architektur, Kunst und Wissenschaft zusammengetragen. Ideen, die das Potenzial haben sollen, unsere Zukunft radikal zu verändern. Können Sie uns ein oder zwei dieser Ideen beschreiben?
Es gibt zum Beispiel ein schönes Beispiel, das gar nicht radikal wirkt und tatsächlich auch schon eingesetzt wird. Also es gibt schon einen länger funktionierenden Prototypen. Das ist ein sogenannter Nebelfänger. Das ist ein feinmaschiges Netz, das auf größere Flächen, also ich sage mal so wie ein Doppelbett oder vielleicht auch ein bisschen größer noch aufgespannt wird. Das sind dann sozusagen so mehrere Textilwände. Es sind ja Netze, also durchlässig. In dem Fall ist das in Marokko und in der Zeit, wo viel Nebel in den Bergen ist, wird viel Wasser aus dem Nebel sozusagen in dem Netz gefangen und dann in Zisternen gespeichert. Und so haben in dem Fall zum Beispiel über 1000 Menschen in einem Berberort in Marokko dauerhaft Wasser zur Verfügung und sind mit einer Wasserleitung tatsächlich versorgt. Ja. Weil ja das Thema Wasser holen und Wasser tragen ja fast immer auch auf die Frauen und die Kinder übertragen wird, führt das oft dazu, dass zum Beispiel die auch nicht in die Schule gehen können. Also das ist ein sehr konkretes Beispiel. Dann haben wir eine Reihe von Beispielen, wo es um die sogenannte Trockentoilette geht oder auch die Trenntoilette geht. Es ist einfach ein völlig absurder Wahnsinn, dass wir oft Trinkwasser, 30 Liter auf einmal dazu nutzen, die Exkremente wegzuspülen. Und da gibt es eine Reihe von total praktischen, auch längst erprobten Wegen, wie man das ändern kann. Wir haben auch ein Beispiel von einem Siedlungsbau in Hamburg, in Felderau, wo es darum geht, die verschiedenen Wasserkreisläufe komplett voneinander zu trennen. Also blaues Wasser, das ist reines Trinkwasser, graues Wasser ist Abwasser und schwarzes Wasser ist dann wirklich nicht mehr reines Abwasser, die voneinander zu trennen und dann aber auch die verschiedenen Wasser wieder neu zu filtern bzw. dann aus den Energie zu gewinnen und so. Aus den Exkrementen lässt sich ja viel machen. Wir spülen übrigens mit unserem Urin und auch mit unseren Fäkalien durchaus Stoffe runter, die auch verwendet werden könnten.
Arbeiten die Designer, Architekten und Künstler denn mit Wissenschaftlern zusammen für die Projekte, die sie gesammelt haben? Ja,
unbedingt. Es geht gar nicht anders. Das ist total entscheidend. Also bei fast allen wirklich größeren Projekten sind immer Wissenschaftler dabei, eigentlich immer. Weshalb wir das auch in diesem Museum zeigen, es ist eben keine rein wissenschaftliche Ausstellung, aber es steckt ganz viel Forschung drinnen in der Ausstellung, ohne die es nicht gehen würde. Nur können DesignerInnen und ArchitektInnen ganz anders diese Entwicklungen, diese Erforschungen transformieren in Objekte, die auch entweder funktional und real sind, die aber auch greifbar sind, die auch testbar sind in Prototypen etc. Das können Wissenschaftler nicht unbedingt. Ja. Auch Ingenieure, die haben dann eine super komplexe Anlage und Designer sind dann aufgrund ihrer Querschnittsdenkweise, die sie sozusagen mit der Ausbildung bekommen, auch die Architekten in der Lage, quer durchzudenken und das dann vielleicht noch einmal ganz anders umzulenken in etwas sehr Pragmatisches, was dann auch hält. Oft sind das Lösungen, die in Gegenden funktionieren müssen, wo keiner um die Ecke ist, der ein elektronisches Teil tauscht.
Die Ausstellung Water Pressure, Wasserdruck, beschäftigt sich auch mit den Gegebenheiten in Hamburg. Es gibt den großen Hafen, die Elbe, viele Kanäle in der Stadt. Wo liegen hier die Probleme und Potenziale?
Wir haben eine sehr schöne Arbeit in der Ausstellung von dem Architekturbüro Uus aus Rotterdam, die sich intensiv mit der Elbe als Flusslauf beschäftigt haben und dort genau in Form einer ganz langen, dichten Karte aufzeigen, wo sind starke Versiegelungen, wo sind Trockengebiete, also was für verschiedenste Bereiche gibt es, wo wird Wasser zum Beispiel in einem Übermaß von Industrie verwendet. Es gab da einen Versuch, eine Coca-Cola-Produktion Produktionsstätte anzusiedeln. Es wurde abgewehrt. Tesla ist auch ein großer Wasserverbraucher. Das hat jetzt nichts mit Hamburg zu tun, aber in ihrer Untersuchung kommen sie dann nach Hamburg und schauen sich Hamburg an. Hamburg selbst, Hamburg Wasser sagt, Hamburg hat genug Wasser, aber schon im Umfeld von Hamburg ist das nicht mehr so. Ich bin vor 2 Jahren schon mit einer Wissenschaftsredakteurin durch Wedel gefahren und dort sind überall die Marschen schon trocken. Das Grundwasser ist einfach auch hier stark gesunken, sodass die Bäume sehr, sehr leiden. Aber es ist zum Beispiel noch nicht so schlimm wie in Potsdam, wo die Bäume die Äste einfach abwerfen, aus sozusagen Selbstschutz. Wir haben aber ein Problem damit, wie wir überhaupt mit unserer Ressource umgehen. Und Uus hat anhand des Museums für Kunst und Gewerbe aufgezeigt, was ein Kreislauf sein könnte. Also Wasser, das auf unser Dach fällt, wie wir das auffangen können. Also wie wir sozusagen wirklich mit Wasser achtsam an so einem großen Museum umgehen könnten und gleichzeitig die Umgebung auch mit Wasser versorgen, sodass ein sich selbst kühlender Grünraum entsteht. Und das fand ich schon sehr spannend, weil wir lassen das Wasser über die versiegelten Flächen, einfach oft sind die Siedler dann nicht mehr in der Lage, es aufzufangen. Also da haben wir die gleichen Probleme wie andere Städte auch.
Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe versucht sich an Lösungen für die weltweiten Probleme. Wasserknappheit, Überflutung, Verschmutzung und gestörte Wasserkreisläufe. Ich habe darüber mit Tulga Bayerle gesprochen. Sie ist Designerin und Direktorin des Museums. Die Ausstellung Water Pressure wird am Freitag eröffnet. Besuchen kann man sie bis Mitte Oktober. Frau Bayerle, ich wünsche Ihnen ein interessiertes Publikum.
Danke sehr.
Zum dritten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele werden diese in Paris ausgerichtet. Und zum ersten Mal überhaupt wird die Eröffnung nicht in einem Stadion zelebriert, sondern auf Booten, die die Seine hinunterfahren. Das Spektakel vom Ufer und von Brücken aus zu verfolgen, darauf freuen sich viele. Für Missstimmung sorgt derzeit allein das Gerücht, dass die 28 Jahre alte Sängerin Aya Nakamura auf Wunsch von Präsident Macron bei der Eröffnungszeremonie singen könnte. Nakamura stammt aus Mali und ist in der Pariser Banlieue groß geworden. Vertreter rechtsextremer Parteien und Gruppen lamentieren, ihre Texte seien unfranzösisch. Näheres zu dem sich verschärfenden Kulturstreit von Julia Borutta.
Ihr Mega-Hit Dja Dja ist allein auf Spotify über 430 Millionen Mal abgerufen worden. Aya Nakamura ist die meistgestreamte französische Künstlerin weltweit. Ihr Sound ist der Soundtrack der Generation Z. Den vollen Busen im knallengen Shirt, rasant geschminkt, erklärt Aya Nakamura in ihren Musikvideos den Typen, wo es lang geht. Ihren Namen hat sie einer Comic-Heldin entlehnt. Ihre Texte sind eine Mischung aus Französisch, Englisch, malischen Sprachen und Argot, dem Slang, der in ihrem Vorort gesprochen wurde. In ihrem neuesten Song IP reimt sich das englische Bitches auf Bitties, Dummheiten. Nicht mehr lieben wird zu désenlover. Nur das englische Wort love zu nehmen, langweilig. Ihre semantischen Kreuzungen, ihre halsbrecherische Sprachakrobatik, die Chuzpe und Nonchalance, die sie an den Tag legt, begeistern und doch gefallen sie längst nicht jedem. Als die Zeitschrift Express berichtet, Nakamura sei im Élysée empfangen worden, vom Präsidenten persönlich, und zwar um auszuloten, ob sie bei der Eröffnung der Olympischen Spiele singen würde, gehen die ganz Rechten an die Decke. Die nationalistische Gruppe Les Natifs entrollt auf einer Brücke in Paris ein Banner. Das hier ist Paris, nicht der Markt in Bamako. Und die Co-Vorsitzende der rechtsnationalen Partei Reconquête, Marion Maréchal, erklärt: Die Franzosen haben keine Lust, von einer Sängerin repräsentiert zu werden, deren musikalischer Stil zuallererst von den Banlieues und von Afrika beeinflusst ist. Denn dahinter steckt ja eigentlich eine politische Aussage, die sie auch genauso meint. Und der Präsident von Reconquête, Éric Zemmour, spricht zu den Klängen Mozarts bei einer Wahlkampfrede über noch ungeborene Kinder und führt folgende These an: Die zukünftigen Babys haben noch keine Bildung genossen, sie wissen noch nichts, aber sie haben einen sehr feinen Sinn für die Schönheit. Diese erkennen sie schon im Bauch der Mutter. Sie stimmen nicht für den Rap, nicht für Aya Nakamura. Sie stimmen zu 91% für Mozart. Die Künstlerin reagiert auf der Plattform X.
Ihr könnt vielleicht rassistisch sein, aber nicht taub. Das tut euch weh. Ich werde gerade zu einer Staatsangelegenheit Nummer 1. Aber was schulde ich euch eigentlich? Rein gar nichts.
In diesem Post wimmelt es von Rechtschreibfehlern. Ihre Gegner machen sich lustig. Aber Kulturministerin Rachida Dati verteidigt die Künstlerin. Ich warne vor diesen Vorwänden, nur um jemanden rassistisch anzugreifen. Jemanden dafür anzugreifen, was er ist, ist absolut nicht akzeptabel. Das ist eine Straftat. Vielleicht mögen sie ihre Musik nicht, andere schon. Jeder ist frei, das zu beurteilen. Auch Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra springt der Sängerin bei. Sie liebe ihre rhythmischen, kraftvollen Lieder.
J'aime bien Dja Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire.
D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Und jetzt wird Nakamura tatsächlich bei der Eröffnung der Spiele singen und noch dazu ein Chanson von Frankreichs Ikone Edith Piaf? Eilig angesetzte Umfragen ergeben, dass nur ein Viertel der Menschen das für eine gute Idee hält. Knapp die Hälfte lehnt diesen Vorschlag sogar klar ab. Noch ist nichts entschieden, aber egal wie es ausgeht, eins scheint festzustehen: Nakamura ist wild entschlossen, weiter mit den Worten zu spielen, sich nicht um die anderen zu scheren und, nun ja, der Knaller zu sein.
Boom, boom, bombardé, ouais, j'espère.
Voilà.
Ja. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, für wen hält sie sich, dass sie unsere Sprache verhunzt, sagte Aya Nakamura kürzlich in einem Gespräch mit der Agentur France Presse. Aber es sei wichtig, die Kultur der anderen zu akzeptieren. Und sie habe nun mal zwei. Um Musik dreht sich vieles in den Feuilletons vom 16. März. Florian Werner hat sie für uns gelesen.
Stell dir vor, du gehst ins Museum und die Räume sind leer. Das ist zumindest der Eindruck, den die aktuelle Ausstellung von Pan Dai-jing im Münchner Haus der Kunst erweckt. So schreibt Jörg Henschel in der Süddeutschen Zeitung: Jenseits der Übermenschentüren ist auf den ersten Blick nichts zu erkennen. Erst dann fallen die paar Videomonitore auf, die ohne Erklärung an unmöglichen Orten über die Räume verteilt sind. Neben den Videoinstallationen ist es aber vor allem eine ebenfalls unaufdringliche Klanginstallation, die den Rezensenten begeistert. Ins Schweben bringt diese tonnenschweren Räume vor allem der Soundtrack. Choralähnlicher Gesang, Industrienoise, Bassbrummen, aber so amorph, dass der Sound ein Teil der Infrastruktur zu werden scheint. Das liest sich wie eine Beschreibung der Soundkulisse, die aus dem Innern des Technoclubs Berghain wummert, während man draußen in der Warteschlange steht. Tatsächlich gilt der Berliner Techno seit dieser Woche als BAM Weltkulturerbe. Eine Entscheidung, die Julian Weber in der Taz kommentiert. Aufnahmejahr 2024. Verbreitung Berlin bundesweit und darüber hinaus. Zentraler Termin ganzjährig. Bereich darstellende Künste, gesellschaftliche Bräuche, Feste und Rituale. Die Spielkarte eines Brauchtumquartetts? Aber nein, die Sammlung von Fakten ist zu finden auf der offiziellen Homepage der UNESCO. Problematisch sei, dass es sich bei dieser Adelung des Techno offenbar um eine PR-Aktion des Love Parade-Gründers Dr. Motte handle. Noch schlimmer sei aber die gesellschaftspolitische Botschaft, die davon ausgeht. Weber schreibt: Ohne die afroamerikanische Techno- und Hauskultur in den Metropolen Chicago und Detroit, ohne die queere Clubszene im New York der 1970er, wäre all das undenkbar, was als Techno in Berlin läuft. Leider hat der Vatikan nicht zeitgleich Disco-DJ Larry Levan heilig gesprochen. So bleibt Techno in Berlin ein provinzieller Rollback in die 1990er. Also lieber weiter nach Köln, wo gerade das Literaturfestival Lit Cologne zu Ende ging. Dort stand unter anderem der Soziologe Hartmut Rosa auf der Bühne, um sich, nein, nicht über Techno, sondern über Heavy Metal zu unterhalten. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigt sich Oliver Jungen begeistert. Hartmut Rosa hatte das Glück, auf den Metal-gestellten Autor Tijan Cilla zu treffen. Der Heavy Metal mit seinem quasi religiösen Überschuss lasse die letzten Fragen wieder heran, meinte Rosa. Da komme auch Unverfügbarkeit ins Spiel, außerdem das Hell-Dunkel der Romantik. Cilla hielt die starke Observation dagegen, dass romantische Offenheit dem tight gespielten Metal völlig abgehe und eher im Punk zu finden sei. Wer mit all dem musikalisch nichts anzufangen weiß, dem sei das Stück Six empfohlen, das im Berliner Admiralspalast läuft. Gunda Bartels berichtet im Tagesspiegel: Der Kreischfaktor ist auffällig hoch, fast wie beim Boygroup-Konzert, das im Fall dieser All-Women-Show eine Girl-Group ist. Haben die Musical-Macher womöglich Jubelperser, Fans aus England eingeflogen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sechs Darstellerinnen, die quicklebendig die Frauen von Heinrich dem VIII. Verkörpern. Ein klarer Fall von kontrafaktischer Geschichtsschreibung. Schließlich lernen Engländer schon im Kindergarten, wie den sechs Königinnen von ihrem toxischen Gemahl mitgespielt wurde. Egal, Bartels lässt sich gern von dem Spektakel mitreißen. Tatsächlich ist die Show eine 80-minütige musikalische Druckbetankung. Durchaus möglich, dass in Deutschland Frauenklicken zukünftig zu Six statt zum Männerstrippen von den Chippendales gehen. Und alle, denen auch das zu laut ist, gehen eben nach München ins Haus der Kunst.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner. Für Fazit verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Ein gutes Wochenende wünsche ich.